Heute Morgen predige ich über ein Thema, und zwar über Geist Gottes im Alten Testament, Geist Gottes und Weltgeist. Schwerpunkt liegt allerdings auf Geist Gottes. Wenn Sie hier so sitzen, dann können wir uns gegenseitig betrachten, aber vieles ist dem Auge ja verborgen, nämlich der innere Mensch. So ein bisschen sieht man den Fahrplan des Lebens an den Gesichtszügen, aber der Rest ist trotzdem verborgen, weil der Mensch aus drei Bereichen besteht: Körper, Seele und Geist. Sie kennen diese naiven Realisten, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Ist Ihnen sicher auch schon begegnet. Vielleicht ist auch jemand unter uns, der das meint. Die würden natürlich bei Körper, Seele und Geist, bei dem Körper dann aufhören. Für sie gäbe es den Menschen nur als Körper. Die Seele und der Geist, die ja unsichtbar sind, wäre dann nicht existent. Und von daher gibt es natürlich auch Gott, der Geist ist, nicht. Es gibt ja die kleinen Kinder, Sie kennen das, haben es vielleicht früher selber gemacht oder erlebt, die sich die Augen zuhalten und sagen, such mich. Weil sie die anderen nicht sehen, denken sie, die würden sie auch nicht sehen. Das ist realistisch. Aber nur in der Vorstellung. Jesus ist einer, der uns hinweist, wie wir Gott kennenlernen können. Und im Johannesevangelium sagt er einer Dame, die in der Welt schon sehr viel gesucht hat nach Befriedigung, hatte dabei schon 5 Männer verbraucht, sie war gerade beim 6. Sagt er, weißt du, die Leute, die den Vater wirklich anbeten wollen, der Vater ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt, die geistige Ebene zählt bei Gott in Geist und Wahrheit. Ich versuche nochmal diese Dreigliederung zu erklären. Der Körper ist Sitz meines Weltbewusstseins. Ich nehme mit meinen 5 Sinnen die Umwelt wahr. Die Seele ist Sitz meines Selbstbewusstseins, damit ich überhaupt weiß, wer ich bin, was für einen Charakter ich habe, welche Persönlichkeit ich bin. Und der Geist, nicht etwa der Intellekt, der Geist ist Sitz meines Gottesbewusstseins. Jeder Mensch hat ein Gottesbewusstsein, selbst wenn er behauptet, es gäbe keinen Gott, vergottet er eben irgendwas anderes. Also Weltbewusstsein, Selbstbewusstsein, Gottesbewusstsein. Und Jesus sagt, die den Vater anbeten, der Geist ist, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten, damit sie wirklich Verbindung gewinnen. Ich möchte heute jetzt nicht über das Pfingstfest sprechen, sondern über den Geist Gottes im Alten Testament. Es war sozusagen ein Vorläufer des Heiligen Geistes, der dann im Neuen Testament an Pfingsten offenbar wurde. Der Geist Gottes im Alten Testament, Alten Bund, wurde verliehen zu besonderen Aufgaben. Das heißt, den bekam nicht jeder, sondern nur Leute mit einer Spezialaufgabe. Und an der Stelle gleich die erste Frage an Sie, die auch Ihre Hausaufgabe werden wird, falls Sie sie lösen wollen, nämlich der Heilige Geist. Die Frage, wozu empfangen Sie den Heiligen Geist? Ja, wenn den Geist Gottes die Leute nur bekamen für eine besondere Aufgabe, wäre die Frage, wozu empfangen Sie oder haben Sie den Heiligen Geist empfangen? Damit verbunden ist gleich eine kleine Schwierigkeit. Keiner konnte sich den Geist selbst nehmen. Keiner konnte sagen, jetzt habe ich den Geist. Nein. Und an der Stelle etwas, was wie ein Eigentor klingt, keiner von uns kann sich selber zum Christen machen. Ich wiederhole das nochmal. Keiner von uns kann sich selbst zum Christen machen. Warum? Weil er den Geist nicht selbst nehmen kann. Was ich machen kann, ist eine Lebenspartnerschaft mit Jesus beginnen, indem ich Jesus sage, ich bin gerne bereit, dass du mein Partner bist im Leben, ich möchte mit dir leben. Und dann schickt Gott seinen Heiligen Geist in mein Leben, aber ihn selber nehmen kann ich nicht. Insofern kann ich die Voraussetzung schaffen, aber ich kann mich nicht selber in dem Sinne zum Christen machen. Gott macht mich zum Christen, indem er den Heiligen Geist in mein Leben sendet. Ja, aber die Frage, wozu? Da gab es im Alten Bund eine ganze Reihe, die bekamen den Geist, weil sie eine Führungsaufgabe hatten. Jetzt kennen Sie all diese berühmten Namen, da war ein Mose, ein Josua, ein David. Die waren alle vorbereitet. Und ich könnte mir vorstellen, die Vorbereitung gefällt manchem nicht. Der Mose hatte 40 Jahre lang Schafe gehütet in der Wüste. Gottes Vorbereitung, damit er dann 40 Jahre lang die Schafe seines Volkes hüten konnte. Der Josua, war der Schüler von Mose gewesen. Der war immer in seinem Zelt sozusagen, der Hausmitarbeiter eines berühmten Mannes, und trat dann selber an die Spitze. Es ist ja immer ganz schwierig, wenn der zweite Mann an die erste Stelle tritt. Ganz schwierig, wenn der zweite Mann an die erste Stelle tritt. Denken Sie an die Reformation, die damit in ihr Problem kam, als der Luther weg war und dieser sensible Melanchthon an seine Stelle trat. Da lief alles auseinander. Denken Sie an die Bundesrepublik, als ein Adenauer ging und ein Erhard kam, war die Führung nicht mehr da. Während hier der zweite Mann durch den Geist Gottes befähigt an die erste Stelle trat, Josua, ersetzte den Mose. Ja, der David war auch vorbereitet durch Hirtendienst, durch Ausbildung am Königshof, durch viele Schwierigkeiten und übernahm dann Führungsverantwortung. Vielleicht haben Sie keine Gemeinde zu führen, aber vielleicht einen Hausbibelkreis, vielleicht eine kleine Gebetszelle, vielleicht irgendetwas, wo Gott Ihnen Verantwortung überträgt und wo Sie Autorität ausüben können in seinem Namen und Verantwortung tragen. Der Geist Gottes befähigt zur Führung, nicht jeden, aber einige, von denen er das möchte. Dann gab es damals auch Retterfiguren. Ich weiß nicht, wer schon mal das Buch der Richter gelesen hat, ist ja eines der trostlosesten Bücher, die man so lesen kann in der Bibel, mit einem ständig sich wiederholenden Kreislauf. Den Leuten geht es gut. Sie vergessen Gott und fallen in Sünde dadurch. Sie kommen in Not und Katastrophen. Sie schreien zu Gott. Gott schickt ihnen einen Retter, dann geht es ihnen wieder gut. Dann fallen sie wieder in Sünde, kommen in Not, schreien zu Gott. Und das wiederholt sich in diesem Richterbuch zigmal. Diese Retter sind Männer, die vom Geist erfüllt sind. Sie können andere motivieren, mitzumachen. Das heißt, der Geist Gottes kann Menschen motivieren, andere zu gewinnen, dass sie irgendwo mitmachen. Und die haben eine Siegeszuversicht, diese Retter oder auch Richter genannt. Sie können also motivieren und wissen, mit Gott wird es uns gelingen. Damit können sie feindliche Mächte überwinden. Ich denke, wir müssen heute nicht feindliche Mächte überwinden, indem wir an irgendeinen Staat denken. Aber so feindliche Mächte gibt es in Ihrem Leben ja sicher auch einige, die es zu überwinden gilt. Die Angst ist für viele ein Feind, die Empfindlichkeit, die Eifersucht, Minderwertigkeitsvorstellungen und vieles mehr überwinden durch den Geist Gottes und damit auch anderen zu Hilfe werden. Solange diese Richter lebten, ging es in dem Volk ordentlich zu. Immer erst, wenn er tot war, dann kam die nächste Katastrophe in Vorbereitung. Das heißt, es kann sein, dass sie Einfluss haben auf das geistliche Leben anderer Leute, dass durch sie auch im Leben anderer Leute etwas in Ordnung kommt. Nicht, dass sie da aufräumen, das sollen wir nicht, das geht meistens ins Auge, aber dass andere von ihnen geistlich motiviert ihr eigenes Leben in Ordnung bringen und sie ein guter, gesegneter Begleiter werden für andere. Ich denke an einen jungen Mann, den ich kannte, das heißt Teenager war er eigentlich, der hat zum Beispiel einen Freund 3 Jahre lang zu einem Jugendkreis abgeholt, 3 Jahre lang jede Woche abgeholt und mitgebracht. Und nach 3 Jahren hat dieser Freund dann endlich auch kapiert, worum es eigentlich geht und sich Jesus anvertraut. Einfluss in das Leben eines anderen Menschen, was wahrscheinlich Auswirkungen bis heute hat. Der Geist kann zu Kraftwirkungen führen. Ich nehme an, Sie haben von dem Simson schon was gehört, der mit seiner Kraft so ein bisschen spielte und damit allerdings auch Mist baute unter anderem. Er kann zu Wundertaten führen, wie bei dem Propheten Elisa. Ich denke, dass die Wunder Gottes heute ein bisschen kleiner und unspektakulärer sind, aber es ist immer noch derselbe wunderbare Gott, der auch dieses und jenes verändern kann nach seinem Plan. Und etwas besonders Schönes, es war auch ein Geist der Kunstfertigkeit. Damals wurde ja ein Abbild himmlischer Dinge gebaut, in dem die Stiftshütte gebaut wurde. Da gab es 2 Männer, den Besaleel und Oholiab. Die bekamen von Gott den Geist der Kunstfertigkeit verliehen, sodass sie diese wunderschönen Dinge bauen konnten aus purem Gold, so ein Leuchter mit vielen schönen Ornamenten und Blüten und vieles mehr. Und sie bekamen die Fähigkeit, andere anzuleiten. Es gibt ja viele Leute, die viel wissen, aber ob sie das dann vermitteln können, ist immer noch die nächste Frage. Also den Geist der Kunstfertigkeit, schöne Dinge für Gott zu machen und auch noch andere anzuleiten, mitzuwirken.
Und dann gab es alle, für alle etwas, was wir übernehmen können, wenn wir wollen. Es gab viele Sänger an dem Tempel und auch Trompetenbläser. Und die hatten den Geist Gottes. Sie konnten geisterfüllt spielen. Es ist ein Unterschied, ob ich nur eine Bach-Kantate zelebriere, weil ich die Noten gelernt habe und weiß, wo die Pausen sind und was der Dirigent möchte, oder ob ich geisterfüllt singe und spiele. Und ich denke, das wäre wichtig auch für uns, egal ob die Stimme schön ist oder weniger schön, geisterfüllt zu singen, sodass es Gott ehrt. Ich finde gut, dass wir hier seit einiger Zeit diesen Singen-Bre-Gottesdienst haben. Und ich habe immer wieder gehört, dass Menschen sagten, das tut mir gut, wenn ich dort bin. Ich freue mich darüber, ich bekomme Frieden, es löst mich. Ich denke, das ist auch etwas von diesem geisterfüllten Singen zu merken. Der Geist kann Verantwortung übertragen, damals auf die Ältesten zur Zeit Mose. Er konnte Menschen in eine freudige Verzückung bringen, dass die ganze Welt vergessen haben, sie haben es nur noch an Gott gefreut. Das ist heute vielleicht nicht mehr so spektakulär, aber Freude kann der Heilige Geist immer noch vermitteln. Im Galaterbrief steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Friede. Wobei ich vermute, dass die meisten Christen unter uns nicht jeden Tag sagen, ich freue mich kontinuierlich. Aber irgendwo bricht die Freude schon einmal durch, denn Gott schenkt sie. Und auch manchmal ist es vielleicht eine innere Fröhlichkeit, die nicht immer sichtbar ist. Dann gab es prophetisches Reden. Prophetisches Reden bedeutet, dass jemand in der ersten Person Gottes spricht. Ich sage euch, Doppelpunkt. Und jetzt kommt die Rede Gottes, was Gott ihm gezeigt hat, über die Gegenwart und Zukunft. Es war ganz wichtig, eine Situationsanalyse zu bekommen. Was möchte Gott von uns? Wie sieht es aus? Wie geht es weiter? Wobei es da manche Leute gab, die blieben ihr Leben lang Propheten, andere waren sozusagen Gottes Einwegflaschen, wenn Sie das Beispiel verstehen, so wie ein Bileam, ein Wahrsager, der vorübergehend mal Prophet Gottes sein konnte und dann von Gott wieder aus der Hand gelegt wurde. Aber der hatte immerhin gesagt, ich sehe einen Stern aus Jakob aufsteigen. Und das war ein Bild für den kommenden Messias. Jesus konnte ein Bileam sagen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es heute diese Gabe der Prophetie nicht mehr gibt, weil in 1. Korinther 13 sie unter den drei Gaben erwähnt wird, die aufhören. Das ist das Zungenreden, die Prophetie und die übernatürliche Erkenntnis. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir Leute haben, die von Gott her Klarheit haben, hier geht es lang. Und das ist auch in der Zukunft noch wichtig für uns, auch wenn das jetzt nicht die direkte Rede Gottes ist, aber unter der Führung Gottes Leitlinien gibt, die uns helfen, den richtigen Weg zu gehen. Dann gab es einen Knecht des Herrn, eine Einzelperson, die fähig war, zu trösten. Ich denke, das ist auch gut, jemand trösten zu können, die fähig war, zu ermutigen und auch zu heilen. Ich denke, dass Menschen auch heute Heilung erfahren durch Gebete, manchmal körperlich, oft auch, indem sie an irgendeinem inneren Bereich gesund werden. Er konnte andere befreien. Ich denke, das ist auch heute noch nötig. Befreiung von Bindung, von Süchten, von Abhängigkeiten. Und er brachte die göttliche Wahrheit in die Welt und göttliches Licht. Wir haben ja in 10 Tagen hier einen Abend mit diesem Rabbi Maharaj, einem ehemaligen Guru, der Christ wurde. Und als er gerade so auf der Phase des Fragens war, ob er denn nun wirklich ein Gott ist oder nicht, diskutierte er mit einer Klassenkameradin, die Christ war. Vielleicht hatte er die heftigeren Argumente als sie. Und dann schrieb er so nett, ich konnte das ja alles wegdiskutieren, aber eines konnte ich nicht wegdiskutieren, den Frieden und die Freude, die sie ausstrahlte, die konnte ich nicht wegdiskutieren. Und ich denke, dass man auch damit Licht Gottes in die Umgebung trägt, nicht nur in den guten Argumenten, die man vielleicht gar nicht immer hat, sondern auch in irgendeinem Wesenszug, den ein anderer bemerkt und er merkt, das kann ich nicht wegdiskutieren und das ist ein bisschen anders als bei mir. Dann ist die Rede von diesem kommenden Messias, der ja auch dieser Gottesknecht ist, auf dem 7-mal der Geist ruhen wird. Und da möchte ich hervorheben den Geist der Weisheit, des Rates, der Stärke und der Furcht des Herrn. Etwas, was der Geist Gottes uns verleiht, Weisheit. Weisheit heißt, in der alltäglichen Lebenssituation das Richtige zu tun, zu wissen, was ist dran, ganz praktisch. Rat brauchen wir immer wieder, manchmal sind wir ratlos, aber es ist schon gut, dass wir sprechen können mit Gott. Stärke, viele haben ja Einsicht, sie wissen ganz genau, was nicht in Ordnung ist, aber sie haben keine Kraft, es zu überwinden. Und hier gibt es nicht nur Rat, sondern auch Stärke zu überwinden. Und Furcht des Herrn. Jemand, der Jesus kennt, der den Heiligen Geist hat, der fürchtet auch Gott in dem Sinne, dass er ihn ernst nimmt. Wenn Sie heute so Kabaretts hören, auch wenn sie ihnen viel Spaß machen, zwischendrin kommen immer wieder solche Ausrutscher, wo dann irgendwelche Glaubensdinge in den Dreck gezogen werden, bis hin zu Gott oder Jesus, die auf merkwürdige Weise dargestellt werden. An der Stelle merkt man, die Leute sind zwar humorvoll, aber nicht gläubig, denn sonst hätten sie Furcht des Herrn und würden diesen Gott ehren und ihre Späße vielleicht auf einer anderen Ebene anlegen. Er überführt von Sünde. Das ist ja eine Entdeckung. Jemand, der zum Glauben kommt an Jesus, der entdeckt Fehler in seinem Leben, die er bisher noch nie gesehen hat. Er weiß natürlich, ich habe schon ein paar Fehler. Jeder trägt ja auch Schuld mit sich herum. Aber dann kommen noch andere Dinge. Ich vergleiche es immer damit, wenn jemand in ein Zimmer reinkommt, das unaufgeräumt ist. Und er möchte dort aufräumen. Dann fängt er dort hinten an der Tür an, aufzuräumen. Was hier in der anderen Ecke ist, hat er zwar vielleicht im Blick, aber da ist er noch lange nicht. Das heißt, wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt und damit ja auch der Heilige Geist kommt, dann zeigt er ihm Dinge, die Gott gerne verändern möchte. Und ist dann die Frage, ob er sie verändern lässt. Und 10 Jahre später zeigt er ihm ganz andere Dinge, die er noch nie gesehen hat, dass sie falsch sind, die er jetzt verändern möchte, obwohl sie schon immer so waren, wie sie jetzt sind. Und so geht es immer weiter, egal wie alt man ist. Ich behaupte, dass auch jemand, der 80 ist, immer noch von Gott Dinge gezeigt bekommt, die er jetzt zum allerersten Mal sieht, dass sie nicht in Ordnung sind in seinem Leben, obwohl sie schon immer so waren, und Gott jetzt noch anfängt, sie zu verändern. Der Geist Gottes überführt von Sünde, nicht um uns zu ärgern, um Freiraum zu schenken und Veränderung. Ja, und dann begleitet er Aufbauarbeit. Ich nehme an, Sie wissen, dass das Volk Israel ja nicht nur über die Welt verstreut wurde durch die Römer, sondern vorher schon mehrfach zerstreut wurde, unter anderem durch die Assyrer und Babylonier, heutiger Irak. Und als sie aus Babylon wieder zurückkamen nach Israel, saßen sie zwischen lauter Trümmern. Tempel war kaputt, Stadt war kaputt. Sie mussten aufbauen und dann haben sie mit Freuden und Lobgesängen den Grundstein für den Tempel gelegt und schon kamen die Widerstände, die Gegner. Es ist ja immer so, wenn man für Gott was tut, gibt es auch Widerstand. Und die haben sie abgeschreckt, sodass sie aufhörten zu bauen. Und es hat dann viele Jahrzehnte dort sich nichts weiter bewegt, bis 2 Propheten, Haggai und Sacharja, kamen und sie ermutigt haben, jetzt baut doch mal weiter für Gott. Baut nicht nur eure Häuser, auch für Gott müsst ihr etwas tun. Und sie sagten als Begründung, mein Geist bleibt mitten unter euch. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Das war ihre Ermutigung, durch Gott, durch den Geist Gottes Aufbauarbeit zu leisten am Tempel. Und der Tempel ist ja im Neuen Testament immer ein Bild für die Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde aufzubauen. Hier in der Gemeinde gab es, soweit ich sie jetzt kenne, über viele Jahrzehnte, eigentlich nie große geistliche Aufbrüche. Das ging immer so ganz langsam, so immer so ein bisschen weiter. Aber im Jahr 1974, in dem, soweit ich weiß, dieser Vers die Jahreslosung war, mein Geist bleibt mitten unter euch, hat sich doch ein ganz klein bisschen mehr bewegt, wo man merkte, da wird weiter aufgebaut. Da wurde zum Beispiel eine Gebetsgemeinschaft gegründet, die es bis heute noch gibt, die jeden Samstagabend zusammenkommt und betet für die Gemeinde, für den Gottesdienst. Und da gab es erste missionarische Kontakte, die bis heute noch weitergehen und Dinge, die auch sonst in der Gemeinde noch Bestand haben bis jetzt. Aufbauarbeit durch den Geist Gottes, verbunden mit Gebet. Der Geist unterweist, er führt und er ist dem Volk Israel versprochen, dass in der Endzeit alle dann noch Lebenden von diesem Volk den Geist bekommen werden. Ich weiß nicht, ob Sie Hesekiel schon mal gelesen haben. Das ist ein merkwürdiges Bild, da liegen lauter Knochen in der Wüste, Menschenknochen. Und Hesekiel redet zu denen, plötzlich raschelt es und die setzen sich alle zusammen zu Skeletten und dann kommt Haut und Muskeln an diese Skelette, aber sie leben nicht, sie sind tot. Und dann sagt er jetzt, sprich mit dem Geist. Und dann kommt der Geist und belebt diese toten Körper. Und dann sind sie ein lebendiges Volk. Ein Bild für das Volk Israel. In Gottes Augen sind sie geistlich gesehen eigentlich tot. Ja? Militärisch, politisch sehr aktiv, aber geistlich tot. Der Geist Gottes wirkt in diesem Maß nicht in ihnen. Aber in der Endzeit werden alle, die dann noch leben von diesem Volk, diesen Geist Gottes neu bekommen, wie diese Skelette in der Wüste, und dann zur Ehre Gottes leben. Das ist auch versprochen, allem Fleisch auf der Erde, das da noch lebt, es wird auch den Geist Gottes bekommen. Und eine Vorerfüllung davon ist ja schon Pfingsten, wo der Geist Gottes nicht mehr nur noch auf Leute kam, die eine Spezialaufgabe hatten, sondern auf 3000 ganz normale Mitbürger, die dadurch Christen wurden. Ja, wenn es den Geist Gottes gibt, gibt es auch den Geist der Welt. Und wir hängen immer zwischen beiden. Beide Einflüsse kennen wir. Und der Geist der Welt, ich nehme jetzt nur biblische Beispiele, ist in erster Linie gekennzeichnet als Geist der Unzucht und Unreinheit. Geist der Unzucht und Unreinheit. Ich meine, das merkt man nicht nur, wenn man eine Illustrierte durchblättert oder Fernsehprogramm irgendwo mal auf die falschen Knöpfe drückt, sondern auch in der ganzen Gesellschaft eine Sexualisierung, die bis in das Kleinkindalter hinein schon geht, wo die Menschen von dieser Schiene des Lebens ihr Lebensglück erhoffen und deshalb versuchen, ihre Rangierzüge auf allen Gleisen fahren zu lassen, bis sie sich vielleicht irgendwo auch festgefahren haben. Ein Geist der Unzucht und Unreinheit. Und ich denke, dass jeder von uns irgendwo auch auf diesem Gebiet kämpfen muss, um selber Klarheit zu haben. Meine Frau las gerade in einer ernstzunehmenden Tageszeitung, dass es selbst für eine Frau ungewöhnlich sei, im Leben nur einen Partner zu haben. Sei ganz ungewöhnlich. Also eine Unzuchtsebene und Unreinheit, die die ganze Gesellschaft durchzieht. Dann gibt es den Geist der Lüge. Das ist vielleicht der nächstmächtige Geist, der die Gesellschaft durchzieht. Nicht nur im Bereich der Wirtschaft und der Korruption. In mancher Firma ist ja mancher schon arm dran, wenn er sagt, ich will nicht lügen, aber so und so viele Vorarbeiter bei ihm haben schon gelogen. Jetzt müsst ihr die alle entblößen, wenn er nicht weiter lügt. Ist also gar nicht so einfach. Der Geist der Lüge, aber er zeigt sich auch in Philosophien, auch in mancher Psychologie, indem sie einfach ein falsches Menschenbild zugrunde legt. Ich möchte nicht Psychologen irgendwo in die Ecke stellen. Ich denke, sie tun einen wichtigen Dienst. Aber manchmal ist der Ansatz des Menschenbildes falsch. Und dann ist die Frage, ob man auf diesem Ansatz das Richtige aufbauen kann. Ideologien als Lebenslügen, vermeintliche Naturlehren, wie die Welt entstanden sein soll und sich die Arten vermehrt haben, obwohl es heute überhaupt keine Artvermehrung gibt. Und vieles mehr, die Lüge durchzieht die ganze Gesellschaft. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn sich Menschen selbst belügen. Wenn sie sich Illusionen hingeben und gar nicht merken, dass sie eigentlich von der Wahrheit schon weit entfernt sind. Mancher befragt seinen eigenen Geist, aber hier gibt es dann auch noch den bösen Geist. Der Geist der Aggression, wenn Sie mal den König Saul gelesen haben, am Anfang ein Mann, der mit Gott lebte und dann die Verbindung verlor, und plötzlich wurde er aggressiv. Ich denke, die zunehmende Aggression in unserer Gesellschaft ist ein Bild für die zunehmende Gottlosigkeit, dass der innere Frieden nicht auch ansatzweise nicht gekannt ist und von daher die Leute ganz schnell nach außen gehen, um Dinge abzuleiten auf einen anderen. Dieser böse Geist kann aber auch zwischen Menschen sein. Ich möchte jetzt einen kleinen Bibelquiz mit Ihnen machen. Ich behaupte, dass 99,5% ihn wahrscheinlich verlieren werden, keinen Punkt kriegen. Sie müssen es nicht beantworten, aber sich selber, nämlich wer der erste König in Israel war. Ich vermute, falls Sie die Bibel kennen, werden Sie jetzt auf den Namen Saul kommen und damit hätten Sie schon keinen Punkt, denn der erste König in Israel hieß Abimelech. Es war ein Mann, der seine 70 Brüder umbrachte, um König werden zu können und mit den Bürgern in sicherem in Verbindung stand. Und Gott schickte dann einen bösen Geist zwischen ihn und diese Bürger von Sichem, sodass sie sich gegenseitig fertig gemacht haben. Das heißt, zu diesem Geist der Welt gehört auch ein Geist der Zwietracht teilweise zwischen Menschen, die gemeinsam sündigen und sich später nicht mehr verstehen. Wenn Sie Matthäus 24 lesen, etwas über die Endzeit der Erde, sehr interessant zu lesen, dann werden Sie lesen, da steht drin, erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich. Das heißt, diese Zwietracht wird Völkerscharen erreichen, nicht nur in Jugoslawien, sondern man sieht es ja auch in anderen Ländern. Zu dem Geist der Welt gehört die Zwietracht, der Kampf um die eigene Macht, nicht nur, wenn jemand mit islamischen Atombomben spielt und stolz darauf ist, dass er auch hier Macht demonstriert. Ich denke, das steckt in jedem drin, wenn er sich nicht Gott öffnet. Gott kann als Gericht aber auch einen Geist des Tiefschlafs schicken. Das heißt, dass die größten Dinge sich falsch entwickeln und keiner merkt es. Geist des Tiefschlafs. Die Leute kriegen alle nicht mit, worum es geht und irgendwann ist es falsch geworden. Geist des Tiefschlafs hieß damals in Israel, dass die Propheten schwiegen. Sie haben nur noch schöne Sprüche gemacht, aber das Volk nicht mehr gewarnt und es rannte in sein Verderben. Gott kann den Geist von Verderbern beleben, damals Assyrien und Babylon, heute vielleicht andere Länder, die er als Zuchtrouten einsetzt für irgendwelche Länder. Es gibt auch einen rebellischen Geist des Unglaubens. Sie kennen sicher die Geschichte, als die aus Ägypten kamen, durch die Wüste zogen und dann in das Land Kanaan sollten und 12 Männer den Weg schon mal erkundeten. Und sie kamen zurück und sagten, ein herrliches Land, aber voller Riesen und befestigter Städte, wir schaffen es nicht. Ein Geist des Unglaubens. 10 sagten, wir schaffen es nicht, nur 2 meinten, wir schaffen es, das war der Kaleb und der Josua. Und von dem ganzen Volk, wir wissen nicht, wie viele es waren, vielleicht 3-4 Millionen Menschen, kamen später, wie viele Leute in das Land, die 2, die es geglaubt haben. 2 von 3 oder 4 Millionen, alle anderen nicht. Sie hatten einen Geist des Unglaubens, einen rebellischen Geist. Ich könnte mir vorstellen, dass manche unter uns oder vielleicht alle auch damit schon Erfahrungen gesammelt haben, wo Gott uns etwas deutlich machte und sagte, das möchte ich für dich tun und wir glauben es nicht. Sagen, das klingt so unmöglich, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da irgendetwas positiv für mich verändern könnte. Aber Gott sagt doch, ich würde es gerne für dich tun. Ja, es heißt hier noch, sie empörten sich und betrübten den Heiligen Geist. Das heißt einfach, Gottes Geist nicht glauben, dass er das erreichen kann, was er in der Allmacht Gottes plant. Ja, es war jetzt sehr viel. Ich könnte mir vorstellen, Sie wissen nur noch ganz wenig davon. Spielt keine Rolle. Der Einstieg war die Frage, wie sieht das aus? Keiner kann sich den Geist selbst nehmen. Wir können ihn nur empfangen, aber wir empfangen. Damals der Geist Gottes wurde immer empfangen für eine besondere Aufgabe. Und das wäre jetzt die Hausaufgabe für Sie, betend darüber nachzudenken. Wozu habe ich den Heiligen Geist empfangen? Wenn Sie klar sind, ich habe ihn. Wenn nicht, die Frage, wozu möchte ich ihn empfangen, dass Sie es Gott sagen. Darüber beten, nachzudenken, was ist die Aufgabe dieses Geistes in meinem Leben? Herr Jesus, Herr, herzlichen Dank für das Alte Testament, in dem der Geist Gottes wirkt, für die vielen Beispiele, wo Menschen dadurch Besonderes erleben und auch bewirken konnten. Danke für den Heiligen Geist, den du in das Herz von jedem schenkst, sendest, der dir sein Leben anvertraut. Und kläre du doch die Frage, was dieser Heilige Geist in und durch uns tun und sein möchte. Amen.